Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Und die wird stattfinden bis,
Ende Mai.
Ende Mai, ja.
Ja, Ende Mai.
Ja, also da werden wir auch weiter dann gleich noch drüber sprechen. Aber jetzt möchte ich, wir hatten ja schon mal ein Interview und es war schon mal eine Vernissage gewesen im letzten Jahr. Das war ganz toll, da haben wir uns auch gefreut drüber. Und eine der Organisatorinnen ist die Frau Betz. Hallo Frau Betz.
Hallo Frau Freundin.
Frau Betz, mich hätte eigentlich mal interessieren, wie fangen Sie immer Ihre Künstler ein? Weil man muss ja jemanden kennen, man muss ja wissen, was will ich machen. Das ist ja auch nicht so einfach, so eine Vernissage, eine Ausstellung herzustellen. Das ist ja ein Werk. Ne?
Ja.
Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee und wie kommen Sie auf die Künstler?
Also die Idee, die ist einfach geboren, weil die weißen Wände da waren im Krankenhaus. Und weil es ja schön ist, wenn man die ein bisschen bestückt und die Menschen, die hier sind, auch mal was Buntes zu sehen kriegen in dem Klinikalltag, sowohl für Patienten als auch für die Mitarbeiter. Und das wird ein Selbstläufer, wenn man drüber redet. Es kennt, wenn sich jeder mal Gedanken macht, jeder kennt jemanden, der in irgendeiner Form künstlerisch tätig ist. Und wir sind ja auch offen für alle Arten von Ausstellungen. Also ob das jetzt sind es dann Fotografien oder ob das gemalte Bilder sind, ob das Hobbykünstler sind oder ob das vielleicht auch mal aus Therapie, also jetzt Krebspatienten, die malen oder egal, wir hatten ja auch jetzt welche von der Frauenpension, die da waren, von Stuttgart, die malen. Wenn man drüber redet, kennt eigentlich immer wieder jemand. Wir haben eine Liste, sind auf 1,5 Jahre jetzt schon.
Ui, das ist natürlich nicht schlecht.
Ja.
Und wie sind Sie jetzt auf Herrn Kramer gekommen? Ist er Ihnen gerade mal in der Stadt über den Weg gelaufen? Er hat gesagt, ich habe ein paar tolle Bildchen gemacht.
Der Herr Kramer, das ist ganz witzig, weil der ist mir praktisch in die Wiege gelegt fast. Ist nämlich mein Cousin.
Ah.
Ja. Und wir sind im gleichen Ort groß geworden. Also sein Vater war der Bruder meiner Mutter, leider schon verstorben, Onkel Eugen. Gell? Genau, und wir sind zusammen groß geworden und haben, der Kontakt ist immer, wir sind immer in Kontakt eigentlich. Das verliert sich nicht, das kann mal ein Vierteljahr gar nicht sein, aber. Und ich habe auch zwei Bilder von ihm zu Hause.
Ah ja, so schließt sich also der Kreis, weil, ja, also ich finde es schon toll, wenn man. Ja, wenn man auch in seinem Bekanntenfeld jemanden dann dafür gewinnen kann, für sowas. Also ich finde das ganz toll. Ja, Herr Kramer, und dann hat Ihre Cousine Sie eingefangen.
Genau.
Ja, haben Sie schon Ausstellungen gemacht? Weil ich muss gestehen, ich habe ein bisschen gegoogelt, aber ich habe nicht arg viel gegoogelt über Sie, ja.
Nee, das ist jetzt die erste Ausstellung in diesem größeren Rahmen. Ja, davor hat es sich noch nicht groß ergeben. Und ja, dass halt einfach auch die Festplattenleichen jetzt mal präsentiert werden. Ne? Es sind halt schon viele Kostbarkeiten dabei. Aber es wird halt Zeit, dass man die jetzt auch mal zeigt. Und Claudia hat mich jetzt da ein bisschen bestärkt drin und hat gesagt, du, wir machen ja eine Ausstellung. Letztes Jahr war es, glaube ich, noch 2-monatlich so vom Wechsel. Und jetzt hat es sich auf 4 Monate verlängert dann. Und ich sage, ja klar, gerne, bin ich dabei. Können wir machen, ja.
Aber Sie haben vorher schon Ihre Fotoarbeiten schon im Publikum zugänglich gemacht oder ist es im kleinen Familienkreis geblieben?
Nee, schon. Also ich bin auch in der Foto-Community aktiv und habe da auf der Seite dann quasi ein eigenes Profil, wo meine Bilder zum Bestaunen sind.
Da hätte ich sie doch finden müssen.
Ja, da gibt es ein Nickname, deswegen haben Sie es wahrscheinlich nicht
vorgelegt.
Genau.
Ja, so, jeder, der eine und der andere hat halt dann doch einen Künstlernamen, gell?
Genau. Ja, ja, und dort bin ich jetzt seit 5 Jahren mit dabei und also präsentiert dort quasi auf diesem Forum dann meine Fotos, ja.
Toll.
Ja.
Und nach, wie präsentieren Sie Ihre Fotos? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das dann thematische Präsentationen oder sind das nach Lust und Laune oder nach Farben gestaltet?
Oder? Ja, das ist, also man kann sie thematisch sortieren, nach Landschaft, Architektur oder Makro, oder man kann eigene Themenbilder oder Themenordner machen, wo man dann die Bilder selektieren kann. Und die sind dann in der Großübersicht, sind alle Bilder drin, also thematisch gemischt, wie ich fotografiere, also Architektur, viel Natur, Landschaftsfotografie und auch Menschen und ja, Tiere insbesondere dann auch. Und die sind in diesem Bereich dann jetzt alles quasi dann angeordnet dann, ja.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren von Herrn Karl Josef Kramer und er hat uns auch ein paar Musiktitel mitgebracht, die er sich wünscht. Und meine liebe Kollegin, die Bettina, haben wir natürlich wieder vor die Herausforderung gestellt, dass es LPs sind oder CDs sind, was wir ja so oft dann doch nicht machen, aber Bettina ist da ganz fit. Also, los geht's. Wir sind wieder zurück bei Ihrem Gesundfunk des Klinikenradios Ludwigsburg-Bietigheim. Wir haben uns heute Gäste eingeladen, Karl Josef Kramer, Künstler, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal so, Frau Betz aus dem Krankenhaus in Bietigheim, die eine Vernissage organisiert oder ja, am 13. Februar, am Samstag, den 13. Februar. Herr Kramer, ich habe so nicht viel über Sie gefunden, das habe ich ja vorher schon gesagt, ne? Ich habe so ein bisschen biografisch was bekommen, Tübingen geboren, leben in Rottenburg. Übers Internet habe ich dann Ihren Arbeitsplatz recherchiert und habe dann erstmal gesagt, Fotografie und Ihre, also sag ich mal, die Holzbranche, ja, passt ja gar nicht zusammen. Dann auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, nee, doch, du kannst ja mit Holz unheimlich viel auch gestalten. Wie sind Sie überhaupt zu Ihrem Hobby? Ich hoffe, das ist richtig, das ist ein Hobby.
Das ist ein Hobby, ja, ja. Das ja. ist ein Hobby, ja.
Ja, also es ist nicht Ihr Beruf, den Sie haben, Sie haben einen anderen Hauptberuf, ja. Genau. Wie sind Sie eigentlich da dazu gekommen?
Zum Fotografieren bin ich gekommen, ja, schon in der, so mit in der Jugend. Mein Vater hat schon immer fotografiert. Das war eigentlich so immer der Familienfotograf, ne? Wo die ganze Verwandtschaft viele Fotos zum Verdanken hat. Und mich hat da schon von Anfang an immer so die Technik interessiert und wie man die Fotos macht und was dann rauskam und mit Blende und mit Zeiteinstellungen, was da alles an Möglichkeiten gibt. Und er hat mir da dann so einiges erklärt. Und als er dann damals seine erste Spiegelreflexausrüstung gekauft hat, damals natürlich noch analog alles, ne, mit Dia oder mit Negativfilm, da habe ich mir die dann mal ausgeliehen, da war ich so 14, 15 und da habe ich so dann das Feuer fürs Fotografieren irgendwie entdeckt für mich, ja.
Aber das war eigentlich zu der damaligen Zeit, ist ja noch nicht so weit her, aber es war trotzdem im letzten Jahrhundert, gell?
Ja, letztes
Jahrtausend sogar, ja, ja. War das doch eine ganz schön teure, kostspielige Angelegenheit, wenn der Vater dann fotografiert, der Sohn dann auch noch fotografiert. Wie sind Sie denn da mit dem Familienbudget umgegangen?
Ja, das war, also letztendlich war es so eine Leihgabe am Anfang, ne, von meinem Vater. Ich habe es ja mir dann ausgeborgt und ja, erst so mit 17, 18 habe ich mir dann meine erste Ausrüstung, die eigene Ausrüstung dann gekauft damals.
Ja, ja, aber also ich habe vorher gerade so Ihnen ja gesagt, ich drücke drauf und dann knipse ich oder ja, wie man das sagt, ja. Aber früher hat man das ja zahlen müssen, gell? Und da ja, weiß ich schon, dass ich ganz pep war und auch nicht alles fotografiert habe, was da gesprungen ist, gell? Daher meinte ich jetzt, es war doch auch eine ganz von, schöne, kostspielige Angelegenheit.
Vom Filmmaterial her, das stimmt schon, ja. Also da muss ich jedes Foto genau überlegt, wo man drauf drückt und ja. Und oft auch Situationen viel länger abgewartet, bis es die richtige Situation war. Natürlich ist auch die eine oder andere Situation rausgegangen, weil man vielleicht einmal zu lang gewartet hat und das gab es natürlich auch, diese Erlebnisse. Aber ja, ich kann mich erinnern, ich war damals in die 80er Jahre in die USA mit 10 Filmen. Ne? Das sind also umgerechnet 36 Bilder, 360 Fotos, ne, wo ich damals machen konnte. Und da muss ich die Zeit ganz schön einteilen. Ne? Wo ich jetzt vor 3, 4 Jahren in die USA war, mit Digitalkamera und Ausrüstung und genug Chips dabei, da sind dann halt 4000 Bilder dabei rausgekommen. Ne? Das ist ein kleiner Unterschied.
Ja, wenn man das hochrechnet, ui. Das eine und das andere gibt einen Kleinwagen dann gell, ja, irgendwann.
Genau.
Hat Ihr Vater Sie beeinflusst in Ihrem, sage ich jetzt mal, künstlerischen Werdegang? Also was haben Sie von ihm mitgenommen?
Was habe ich von ihm, ja, also das Thema Fotografieren, so ein Spaß im Fotografieren, denke ich schon auf jeden Fall. Und mein Vater hat auch früher zeichnet oder Plakate gestaltet für einen Verein. Und ich denke, da habe ich auch ein bisschen was abbekommen, weil ich auch schon seit Jugendjahren zeichne, male, also Ölmal. Und abzeichnen mache ich jetzt auch schon öfters. Und es ist schon einfach eine künstlerische Herausforderung, so das Ganze alles abdecken, was da so geht oder was wo man sich halt irgendwie verwirklichen kann, oder?
Haben Sie das Thema Fotografieren irgendwann verloren?
Ja, das war auch mal, hat mal Nachlass auch mit der Zeit. Aber das war eher ein technischer Defekt. Damals hatte ich dummerweise den Blitz auf meiner Spiegelreflexkamera gelassen, ne? Mit Batterien drin. Und die Batterien sind ausgelaufen und da war alles kaputt.
Oh, schade. Das kostet Geld.
Und das hat mich damals ganz schön frustriert. Und danach habe ich dann ein paar Jahre nicht mehr fotografiert. Ja. Genau.
Sie sind auf vielen Bereichen mit dem Foto unterwegs. Sie sind bei der Architektur zu Hause, bei der Technik, Makromenschen und Naturaufnahmen. Haben Sie, also am Anfang hatten Sie, also ich bin so ein bisschen strukturiert, denke ich. Und ich hätte jetzt sagen sollen, jetzt mache ich nur Landschaftsaufnahmen und dann mache ich nur Tieraufnahmen oder so. Haben Sie sich so Themen angeeignet oder hatten Sie gleich das ganze Spektrum und haben gesagt, alles ist interessant für mich?
Nee, das ist eher so nacheinander gewachsen quasi. Also mein Hauptbereich ist schon die Naturfotografie, wo ich mich auch meist aufhalte und sehr viel Zeit investiere in diesem Bereich. Aber da ich denke, ich habe ein bisschen verbunden mit dem Beruf als Schreiner und Gestalter, dass ich auch in der Architektur irgendwie zum Teil beruflich schon daheim bin, ne? Und auch dort immer Herausforderungen habe und auch ganz manche Gebäude einfach auch ein bisschen anders anschaue dann vielleicht und versuche den Reiz drin zu erfassen, ne? Und auch fotografisch dann darzustellen. Ja.
Frau Betz, wenn Sie jetzt so einen Künstler haben, der so breit gefächert ist, dann kann ich mir vorstellen, das Krankenhaus hat zwar viele weiße Wände, aber leider ist ja diese Ausstellung nur auf einen kleinen Bereich begrenzt. Auf was konzentriert man sich dann da? Oder ich kann mir jetzt vorstellen, ich wäre überfordert, wenn ich diese Vielzahl der Bilder sehe und alle sind wunderschön. Was sucht man aus, wie sucht man aus und wie thematisiert man diese Ausstellung?
Also wir überlassen das den Künstlern, wir mischen uns da eigentlich gar nicht ein. Er war auch, und wir laden ja immer die Künstler, die nachfolgen, auch zu den jeweiligen Vernissagen ein, dass sie schon einen Eindruck haben und mal sehen, wenn Bilder hängen, wie viel Platz sie auch haben. Weil das Kernspin, wir haben zwar weiße Wände, aber so viele, jetzt gerade bei ihm, könnte man 10-mal das Kernspin bestücken mit den Bildern, die er hat. Und das ist ihm auch schwer gefallen. Und wir haben es ja noch nicht aufgehängt. Das machen wir nachher im Anschluss an dieses Interview. Und das wird echt wirklich eine Herausforderung. Er hat viele, viele schöne Bilder mitgebracht. Aber letztendlich darf es er als Künstler aussuchen. Weil er hat ja auch, wie er schon selber gesagt hat, da den Blick dafür. Und ich würde mir das gar nicht zutrauen, welches Bild an welche Wand passt und welche nebeneinander. Das überlassen wir den Künstlern.
Also ich finde das eine tolle Sache, weil ich kenne das schon mal so von Arztpraxen, so ganz langsam, dass da mal zwei, drei von der Frau selbst gemalte Bilder dann im Wartezimmer hängen und unten gleich der Preis drunter. Ne? So habe ich eigentlich das kennengelernt und ich finde es eine tolle Sache, dass das jetzt auch in die Krankenhäuser kommt, weil da hat man Zeit zum Warten. Ja. Da muss man warten. Und diese Bilder, die sagen ja einfach auch was aus und da kann man sich auch verlieren da drinnen. Ne? Und ich finde es toll. Was ist das Besondere an der Ausstellung im Bietigheim zu den anderen Krankenhäusern? Weil Ludwigsburg, sage ich jetzt mal, hat es auch nachgemacht. Marc Gröningen hat jetzt auch eine Ausstellung. Was ist das Besondere zu Ihrer Ausstellung im Bietigheim?
Hier bei uns. Das Besondere. Oh je. Ja, ganz besonders ist natürlich, dass wir eine Vernissage mit dabei haben zur Eröffnung. Das ist mal auf jeden Fall was. Und da möchte ich auch wirklich nochmal ganz, ganz herzlich dazu einladen. Also ich war auf allen Stationen, habe alle eingeladen im Namen von unserer Abteilung. Und bei der letzten Vernissage war leider so gut wie gar keiner da vom Haus, was ich sehr schade finde. Auch die Patienten, auch die Angehörigen, also sind alle herzlich eingeladen zu kommen. Und wir haben ja auch musikalische Begleitung immer. Gucken wir, dass wir das schön abrunden. Es gibt ein bisschen was zu trinken. Und natürlich die Vernissage besonders da drin ist, dass man den Künstler kennenlernt und der einem was über die Bilder erzählen kann. Und dann sieht man auch in den Bildern oft ganz andere Dinge, wie wenn man nur so davor steht. Also die Chance nutzen und das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
Also das finde ich auch. Also ich kenne es ja jetzt vom Filmbereich, wenn ich zu einer Premiere gehe, da ist der Künstler mit dabei und der erzählt mir was. Genau. Weil ich weiß heute noch, Magnolie hieß der Film, da hat es Frösche geregnet. Ich weiß heute bis immer noch nicht, warum die Frösche da runtergekommen sind. Also von daher nutzen sie die Chance und der Herr Kramer kann Ihnen dann ganz viel zu seinen Werken sagen. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit Musik. Wir sind wieder zurück beim Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim-Ludwigsburg, heute live bis 20 Uhr hier im Sendestudio im Krankenhaus in Bietigheim. Und wir haben Gäste. Wir haben die Frau Betz hier, die auf der Abteilung MRT im Krankenhaus in Bietigheim Vernissagen und Ausstellungen organisiert. Und wir haben Karl-Josef Kramer als Künstler heute uns eingeladen, den wir zu seinen Werken befragen, zu seinen Fotografien. Und da sind wir schon auch mitten im Leben, in seinem Leben. Ja, ich kenne mich jetzt überhaupt gar nicht aus mit Fotografieren. Also ich habe so ein kleines digitales Teil, ja, das ist wunderschön. Und eigentlich habe ich jetzt mittlerweile ein tolles Handy und das ist noch viel besser. Und dann denke ich mir immer, ich sehe dann diese armen Menschen mit einem riesen Teleobjektiv. Nein, ich muss noch dazu sagen, wir waren vor kurzem in Wetzlar und da wusste ich gar nicht erstmal, wo Wetzlar ist. Und dann als zweites, dass da die Firma Leica ist. Und bei der Firma Leica haben wir eine Werkschau gemacht, die hat mich vom Hocker gehauen, was es für Objektive geht, die kann ich ja gar nicht tragen, da brauche ich ja nur mal ein Stativ dazu, ja. Was ist der Unterschied oder nee, das ist vielleicht zu banal gefragt, wie soll ich sagen, was benötigt man oder warum benötigt man heute noch diese große technischen Aufwand für qualitativ gute Fotos?
Also ein technischer Aufwand, es geht ja schon mal los mit der Sensorgröße. Je kleiner die Sensoren sind, je empfindlicher sind sie. Also mehr Bildrauschen drauf, die Qualität lässt natürlich nach. Und deswegen laufen halt heute immer noch viele mit so größeren Fotos rum oder mit der Spiegelreflexkamera, wo dann einfach der Sensor schon größer ist, dass man halt auch mal Poster davon machen kann, qualitativ bessere Posters. Und man kann halt auch, hat halt bei der Spiegelreflexkamera auch den Vorteil, oder jetzt heute auch mit den kleineren Systemen, wo man die Objektive wechseln kann, dass man halt mit verschiedenen Brennweiten arbeiten kann. Ne? Also es geht los mit 12, 14, 16 mm im Weitwinkelbereich.
Ne? Was heißt denn Brennweite?
Die Brennweite, das heißt, oh, physikalisch, kann ich es dir gar nicht sagen, genau.
Nein, das wäre mir auch zu hoch. Also einfach so mal für einen Handyfotograf. was bringt die Brennweite oder was macht die?
Also die Brennweite gibt den Winkel vor für das vom einfallenden Licht auf den Sensor. Ne? Und je kleiner die Brennweite ist, desto breiter ist quasi die Lichtwirkung. Also deswegen sprechen wir dort im Weitwinkelbereich dann bis beim Kleinbildformat bis 35 mm ungefähr dann, ja. Und bei 50 mm ist so das, was wir mit dem Auge wahrnehmen, von der Brennweite her, von der Vergrößerungsart. Und dann geht es dann hoch 80, 100 mm in den Telebereich rein dann, ja. Und da hat auch nach oben keine Grenze, dementsprechend wie das Portemonnaie gefüllt ist.
Okay, und wie kann man sich denn das jetzt vorstellen, wenn man sie am Flughafen trifft? Mit was für einem Gepäck reisen Sie?
Ich reise da mit einem Fotorucksack. Also wenn es jetzt in Urlaub geht, ein größerer Urlaub, wo zwei Kameras drin sind, zwei Spiegelreflexkameras und dann 4 bis 5 Objektive, so im Durchschnitt, ja.
Und kann man sich das dann auch so vorstellen? Also im Fernsehen hat man es jetzt halt auch schon gesehen, wie dann so bei den Naturfotos, wo es dann auf die Lauer liegt und dann schaut, dass man ein Tier erwischt und dann Stunden da sitzen muss und so. Kann man sich das bei Ihnen auch so vorstellen?
Ja, genau, so kann man sich es vorstellen. Also ohne Ausdauer und ohne Geduld sind gute Fotos oft nicht möglich. Also wenn es jetzt nur ein Schnappschuss sein soll oder so. Ne?
Aber dann reisen Sie alleine in Urlaub?
Am besten, ja. Nee, meine Partnerin ist manchmal auch dabei, ja, schon. Aber da ist wirklich sehr viel Geduld gefordert, ja, wirklich. Und das weiß ich auch auf jeden Fall zu schätzen, ne.
Ja, ich könnte mir vorstellen, bei mir meine Geduld ist immer sehr begrenzt und dann müsste ich nebendran Strickzeug haben oder so. Aber das heißt einfach, man muss auf das Richtige, auf den richtigen Augenblick warten.
Ja. Also wenn man jetzt nicht mit dieser Situation jetzt gerade oder zufrieden ist, die gerade vorherrscht vom Licht, also fotografieren ist ja mit Licht spielen und das Licht ist schon ein großer Faktor und da muss man halt manchmal schon warten, bis das ideale Licht da ist. Ja, wenn man jetzt wo man bestimmte Objekte, eine bestimmte Vorstellung hat, wenn man es ablichten möchte oder so, dann ist halt schon die Geduld mitgefordert, ja. Hm.
Und kann es dann auch sein, dass man dann an dem Tag abbricht, am nächsten Tag nochmal?
Ja, das gibt's auch, dass man auch, wenn man jetzt wirklich bestimmte Vorstellungen hat, wie das Bild nachher aussehen soll, dass man öfters hingehen muss, an die gleiche Stelle und einfach die Lichtverhältnisse abwarten, bis es dann passt, wie man es sich eigentlich vorstellt, ja.
Sind Sie glücklich über Ihr Motiv oder über ein gelungenes Foto? Also, oder was empfinden Sie, wenn Sie ein Motiv so treffen, wie Sie es haben wollen? Oder gibt es das perfekte Motiv? Sind nicht so viele Fragen da.
Ja. Das perfekte Motiv, ja, also das gibt schon, ja, das ist ich fotografiere auch viel Vögel, Tiere und dort ich bin viel öfters am Pferdersee unterwegs und dort dann die Vögel beim Anflug oder beim Abflug oder kürzlich habe ich auch mal einen Fischadler dort angetroffen und den dann in dem Moment zu fotografieren, wo er dann gerade runterstürzt und sich den Fisch rausholt, ist dann schon ein Moment, wo man dann ja, ein gewisses Glücksgefühl hat, um das und das in die Kiste kriegt dann, ja.
Das ist schon toll, ja. Ja, das ist auch ein tolles Gebiet, wo man also wirklich also es sind viele Naturfotografen dort auch unterwegs, genau. Auf dem Steg, ja. Wie suchen Sie sich Ihre Ziele aus? Oder gibt es irgendwie, dass Sie spontan sagen, ach, weil Sie sagten vorher, Sie waren in Amerika gewesen, nicht das erste Mal. Plant man sowas im Vorfeld? Oder wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie jeden Tag mit Ihrer Kamera unterwegs und haben spontan Situationen, wo Sie sagen, oh, da packe ich sie jetzt aus und das muss jetzt fotografiert werden? Oder werden diese... Werden viele Aufnahmen gezielt gefertigt?
Also überwiegend werden schon viele Aufnahmen gezielt gefertigt. Und im Urlaub, den plane ich vor. Da oft wird man natürlich durch irgendwelche Bildbände oder auch sonst Reportagen darauf aufmerksam gemacht, was mich jetzt interessieren könnte. Und da wird dann schon im Vorfeld viel recherchiert, auch gerade so die Highlights oder damit die Route dann zusammenstellen kann. Auch wieder abhängig dann manche Gegenden oder so oder manche Objekte, die fotografieren wir eher morgens oder eher abends dann, das Licht dementsprechend halt ist und dann muss man halt auch die Route dann so dementsprechend zusammenstellen, dass man dann halt zum richtigen Zeitpunkt dann am richtigen Ort ist. Ja, das plant schon oder kostet schon einiges an Aufwand im Vorfeld dann, um das richtig zu planen dann, ja.
Und ist der Ihr Partner immer so einverstanden damit? Weil das ist ja auch eine ganz schöne kostspielige Sache, wenn man jetzt nach Motiven eine Reise aussucht, ja. Also ich wüsste schon, wo es tolle Motive gibt, aber da würde mein Geldbeutel oder auch mein Kärtle nicht mehr ausreichen dazu. Also von daher ist es ja auch, also jetzt nicht nur ein zeitlicher Aufwand, sondern auch ein extrem finanzieller Aufwand.
Das ist richtig, das ist schon ein finanzieller Aufwand. Und, in der Regel mache ich es, dass ich es einmal im Jahr so ein ja, ein bisschen eine exklusivere Reise mache und das wird dann auch dementsprechend gut vorbereitet. Auch hinsichtlich, dass man gerade auch fotografieren kann dort oder dass es entsprechende Fotomotive gibt. Und
haben Sie auch einen Ehrgeiz, andere Fotos zu machen als andere? Das Foto zu machen? Es gibt so viele Fotografen, die haben das Foto gemacht. Mhm. Haben Sie diesen Ehrgeiz auch?
Diesen Ehrgeiz habe ich auch, ja, klar.
Und haben Sie schon so das Foto gemacht?
Nee, nicht. Jeder Tag ist eine Chance, ja. Und, aber es ist ja so, wenn man mal eins gemacht hat oder wo so ein Traum war und das mal dann irgendwie erreicht hat, dann kommt einfach das Nächste. Dann gibt's, also es geht weiter, ne? Das, die Herausforderung wächst und auch jemand mit der Technik irgendwie vertraut wird und so und das geht weiter dann und hat einfach ja, eine neue Perspektive und auch das Thema ändert sich manchmal ein bisschen dann, ja. Das ist schon, ja.
Okay, dann machen wir nochmal weiter mit einem Titel, den sich Herr Kramer gewünscht hat. Bis 20 Uhr heute ist der Gesundfunk des Klinikenrates für Sie live auf Sendung und Gäste haben wir auch da. Karl-Josef Kramer. Karl-Josef, ist das so ein Künstlername schon?
Nee,
das ist der richtige.
Das ist genau, okay. Ja, ja.
Klingt schon so künstlerisch, ja, hätte ja sein können, ne? Aber ja, weiß nicht, es kann ja noch werden. Ne? Ja,
genau.
Genau. Ich finde Porträts, Fotos finde ich sehr schön, aber in Schwarz-Weiß. Mhm. Ich mag Porträts nicht oder ich mag Gesichter nicht in Farbe. Mhm. Wie empfinden Sie das?
Ja, es geht mir auch so. Ich finde, ein Schwarz-Weiß-Porträt bringt irgendwo der Charakter besser rüber. Dementsprechend auch, wie es fotografiert ist dann, klar. Und das ist einfach bezogen auf die Person irgendwie so reduzierter.
Mhm. Ja. Ja, also das, da habe ich ein ganz starkes Aber dagegen, wenn ich so Porträts in Farbe sehe. Ich finde, das hat für mich keine Aussage, ja. Ich komme aus der Filmbranche und ich habe mich unheimlich schwer getan mit der Digitalisierung im Film. Also ich kann mich da aufhalten, wenn einer einen Pickel hat oder wir haben jetzt einen wunderschönen Fernseher, einen großen und wunderbar und da siehst du, wie die Männer rasiert sind, da läufst du doch davon weg, ja. Also dann ist der Film für mich schon gelaufen. Ne? Wie ist denn das eigentlich beim Fotografieren? Sie haben so sensibles Werkzeug und Sie holen ja da bei allem, also jetzt nicht bloß beim menschlichen Gesicht, das kann man ja toll retuschieren, aber man holt ja bei allem vielleicht auch Sachen raus, die man, will man die so zeigen oder also ich meine jetzt zum Beispiel in der Landschaft, wenn ein Wasserfall ist und es ist ein Berg und da steht ein Stein, der sollte nicht so sein, wie er ist oder so. Wie geht man da damit um? Ich weiß nicht, verstehen Sie, was ich meine? So,
ja.
Man kann ja jetzt nicht den einfach wegschieben und sagen, du bist nicht da. Ja, was man beim Film so machen kann. Ne?
Gut, also mit Fotografieren kann man das ja auch machen. Man kann ja auch retuschieren. Im Grunde genommen, ja, aber das ist immer jedem seine Sache. So, wie weit das manipulieren möchte, das Foto oder nicht. Ne? Also ich versuche halt eher schon das so wiederzugeben, wie man die Landschaft jetzt antrifft. Und ja, man kann ja auch den Standpunkt wechseln. Denn man kann einfach versuchen, dass man das Motiv erläuft oder ja, mit verschiedenen Perspektiven mal schaut, wie es einfach am harmonischsten wirkt, das Ganze. Ja. Und dass man es dann so einigermaßen einfangen kann. Wenn es halt dann wirklich nicht anders geht, dann müsste man halt auch mal etwas retuschieren, im Notfall.
Oder ja. Sich ein anderes Motiv suchen.
Oder sich ein anderes Motiv suchen, genau.
Ja. Ja. Wenn Sie so unterwegs sind und machen zum Beispiel Naturaufnahmen und haben in Ihrem Kopf ein bestimmtes Bild und denken, so und so möchte ich das gern haben oder haben die Hoffnung und den Wunsch, dass es so wird, fotografieren dann, schauen Sie sich dann die Fotos an und verwerfen Sie dann vielleicht auch mal und sagen, nein, das war überhaupt gar nichts. Ist Fotografieren stimmungsabhängig?
Ja, es ist schon stimmungsabhängig. Eine gewisse Selbstkritik habe ich, oder gehört auch dazu, auf jeden Fall, klar. Und wenn es dann halt wirklich nichts wird, oder wenn man jetzt bestimmte ja, Bilder im Kopf hat, wie man dieses Motiv jetzt gern hätte, und es aber jetzt einfach so nicht zum Realisieren ist, dann lässt man es halt, ja. Dann versuche ich dann halt, dass ich irgendwie ein nächstes Motiv finde oder so ein anderes Motiv, das geht dann schon, ja.
Wenn also gerade eine Stimmung, also wie kann man mit Stimmungen fotografieren? Also wie kann man eine Stimmung, die eigene Stimmung umsetzen in einem Foto? Ist es möglich?
Schwierig.
Schwierig.
Es ist schwierig, ja. Es ist schwierig, die eigene Stimmung umzusetzen. Es sind doch, ich war in verschiedenen Orten schon öfters und das ist wirklich, man nimmt die Orte dann unterschiedlich wahr. Also dementsprechend, wie die eigene Stimmung ist, wie auch die Lichtstimmung ist, wie jetzt das Wetter ist, das ist meistens nicht gleich. Ne? Und das ist, und so, und von dem her kann man auch, denke ich, das ist einfach ein Wahrnehmen von der eigenen Stimmung, aber ob man es jetzt wirklich so umsetzen kann oder dass man das jetzt im Bild realisieren kann oder dass es der andere auch so sieht, das ist fast nicht möglich, denke ich mal. Ja, das wird immer subjektiv bleiben. Ne?
Oder gibt es Kategorien? Kann man zum Beispiel sagen, wenn man heute vielleicht ganz, Entschuldigung, wenn man ganz sentimental zum Beispiel unterwegs ist, wirkt sich das dann so Fotos aus?
Ja, zum Beispiel jetzt auf dem Sonnenuntergangstrip ist, wenn man jetzt unbedingt sowas fotografieren möchte oder so eine Untergangsstimmung oder sowas, ja. Aber auch da braucht man halt auch wieder die entsprechenden Motive, das Licht oder die Sonne dazu dann abends dann. Und aus vielleicht das Ambiente
drauf. Aber da hat man das Ehrgeiz, da hat man den Ehrgeiz, dass man dann geht und sagt, ich suche jetzt den Sonnenuntergang.
Ja, das hat man schon, ja.
Weil ich wollte einfach da drauf rausgehen, dass man man muss ja irgendwie ein Ziel haben, denke ich, auch in der Fotografie, oder? Weil ich denke, wahllos einfach nur, das entspricht ihrem Typus auch gar nicht, ne? Sondern mehr, ich mache mir Gedanken drüber, wie sowas entstehen soll oder was entstehen soll.
Gut, man kann ja heute, gibt es ja auch natürlich Möglichkeiten mit Filtern, bestimmte Situationen oder bestimmte Lichtverhältnisse zu schaffen. Wenn man zum Beispiel jetzt Wasserfälle fotografieren möchte, wo das Wasser jetzt verschwommen wird, dann muss man halt Langzeitbelichtung machen, dann kommen halt bestimmte Graufilter noch hin. Und durch diese Equipment-Ergänzungen, was es gibt an technischen Möglichkeiten, haben wir auch einen gewissen Einfluss, um das Bild so zu gestalten, wie man es eigentlich möchte, wie es jetzt nicht gerade jetzt real da ist, sondern auch ein bisschen künstlerisch noch beeinflussen. Ne?
Am Samstag ist ja die Vernissage hier. Am Samstag in der Woche ist die Vernissage hier im Krankenhaus in Bietigheim und da werden Sie ja dann auch anwesend sein. Und wie können Sie dem Publikum Ihre Bilder erläutern? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie bringen Sie mir Ihr Foto näher?
Also ich würde zu den einzelnen Bildern zu der Entstehungsgeschichte was sagen. Zum einen, wo sie entstanden sind, also in welchem Land es war. Dann was zum Teil der Anreiz war an diesem Bild, was mich da besonders gereizt hat. Jetzt die Landschaft oder jetzt bei den Tieren zum Teil. Die Situationen, zum Beispiel ein Adler, der jetzt gerade auf Fischfang geht. Dass man sowas dann halt auch mit Geduld einfach ausharren muss und hoffe, dass man dann im richtigen Moment draufdrückt und das richtige Motiv dann verwischt. Ja.
Merkt man auch einen Unterschied zwischen der Fotografie vom Alters her, dass man in jüngeren Jahren andere Motive hatte oder anders fotografiert hat, einen anderen Blickwinkel hatte, als vielleicht 10 Jahre später?
Mhm. Ja, also ich habe schon bei mir so eine Sensibilisierung festgestellt für die Natur. Wenn man rausgeht in die Natur, dass man es das ist auch so ein Lernprozess, dass man sehen lernt beim Fotografieren, dass man die Natur ganz anders wahrnimmt mit der Zeit und auch eigentlich das eigene Umfeld, wo man früher öfters so in der Natur daheim war und jetzt groß sich Gedanken zu machen oder sich jetzt näher auseinanderzusetzen, wenn man da mal dann mit einem Foto auf der Lauer liegt und mal auf bestimmte Motive wartet, dann bekommt man da schon einen ganz anderen Bezug dazu und lernt auch bestimmte Gegenden mit ganz anderen Augen zu sehen, ja, auf einmal. Also man findet wirklich Motive, die man davor gar nicht wahrgenommen hat, ja.
Ich finde es schade, dass man so wenig Zugang zu so anspruchsvollen Fotomaterial hat. Also man kann schon die Zeitungen durchblättern und dann sieht man aber schon, in welcher Qualität es oftmals hergestellt ist. Gibt es überhaupt einen Markt oder gibt es einen Markt auch für einen, Anführungszeichen, Hobbyfotografen, der sehr engagiert ist und sehr gute Qualität bringt? Gibt es einen Markt, wo das Interesse vorhanden ist?
Ja, es gibt schon, also man kann die Fotos heute übers Internet sowieso, gibt es verschiedene Online-Portale, wo die Fotos angeboten werden können. Die kann man hochladen, dann werden die nach Themenbereichen werden die sortiert. Und wenn jetzt bestimmte Agenturen oder einfach Kunden dann quasi bestimmte Fotomotive suchen, können die ganz gezielt, da gibt es ja dann Stichworte, nach denen gesucht werden kann, die Fotos werden alle getaggt, also es werden dann Stichworte, wo passend zu den Fotos sind, quasi hinterlegt. Und somit gibt es auch eine gute Trefferquote geben, dass ein entsprechendes Foto auch gefunden wird dann, ja. Und das ist also heute eine gute Möglichkeit für auch Hobbyfotografen, quasi ein gewisses Geld zu verdienen oder seine Bilder dann dort preiszugeben oder anzubieten dann, ja.
Ja, ich finde das nämlich sehr schade, wenn das so, wie Frau Betz vorher schon gesagt hat, dann irgendwo zu Hause im Familienkreis angeschaut wird und dann heißt es schön, wunderbar und dann sieht man es nicht mehr. Also ich finde es wirklich sehr schade, weil es sind oftmals ganz tolle Motive mit dabei, ne, die man da finden kann. Ja, Bettina, du darfst auch mal eine Frage stellen.
Sprachlos.
Nein, ich möchte sie auch. Natürlich, ihre Tochter hat einen tollen Fotoapparat bekommen und da wollte man den Herrn Kramer natürlich auch fragen, wie kann man junge Leute animieren zum Fotografieren? Ist es überhaupt notwendig? Weil heute hat doch jeder eine Selfie-Stange, wunderbar, hat dann das Smartphone drinnen und dann musst du aufpassen, dass du es nicht um die Ohren bekommst, wenn du irgendwo vor einem Kunstwerk stehst. Was halten Sie von dieser Situation? Das hat ja mit Fotografieren, mit der Fotografie nichts mehr zu tun, oder?
Ja, wie Sie vorher gesagt haben, das ist viele bezeichnen es als Knipsen, ne? Und es wird ja heute auch schon nachgewiesen, so viele Fotos gemacht wie nie zuvor, ne, durch die digitale Technik. Jeder hat heute ein Smartphone oder viele haben ein Smartphone, wo schon die Kamera integriert ist. Man ist immer dabei, immer griffbereit. Selbst ich nutze das natürlich ab und zu mal, weil es einfach kein großes Geschlepp ist und man hat es einfach dabei, wenn man mal eine Situation ist, wo man kurz mal draufdrücken möchte. Aber
wie finden Sie das? Also wie gehen Sie da damit um, mit diesen vielen Selfies und den Smartphones? Was empfinden Sie da dabei?
Ja, das ist so ein, ich finde es ein bisschen so ein Hype, wo, also ich selber halt nicht auch viel davon, das ist zu überdimensioniert oder ja.
Gibt es dann überhaupt noch junge Leute, die Interesse haben wirklich an der Fotografie, an kunstvollen Fotos, sich die Mühe machen, oder sind die so wie ich gerade im Moment unterwegs und knipsen halt, ne?
Nee, das gibt schon, also es gibt auch Fotowettbewerbe, auch speziell für Nachwuchsfotografinnen und junge Fotografen. Und ich denke, jemand, der oder viele, wo der Vater jetzt, denke ich mal, eine bessere Ausrichtung hat, wo auch mit Qualität jetzt umgehen kann oder sieht, was qualitative Fotos oder wie qualitativ gute Fotos entstehen, dass dort auch bei den Kindern oder bei den Jugendlichen dann schon Interesse da ist. Und ich denke, dass das weitergeben wird oder dass einfach die Kinder dann schon ein gewisser...
Wissen Sie die Qualität dann noch zu schätzen von einem richtigen Fotoapparat?
Die Kinder, ja.
Ja.
Das schon, genau, ja. Denke ich. Das wird sichtbar sein, weil man kann doch einfach viel mehr erreichen mit einer guten Fotoausrichtung, mit einem guten Foto, als jetzt nur mit dem Smartphone oder mit dem Handy draufdrücken dann, ne? Das, ja, man kann...
Also es ist ja, ich denke mal, wenn ich so ein Foto habe und habe dann halt mein Objektiv drauf, ich muss ja einstellen, ich muss ja dann doch die Blende noch suchen, ich muss den Abstand suchen und es sind noch viele technischen Vorgänge, die ich ja auch erst lernen muss, die mein Smartphone mir ja schon mal vorgibt und sagt, du brauchst gar nichts machen, drück drauf, das passt, ne?
Genau.
Wenn ich so eine Ausrüstung habe, dann bin ich dann doch schon gefordert in vielen Bereichen.
Da muss man sich schon mal mit dem Fotografieren richtig auseinandersetzen, ne? Also muss wissen, wie eine Blende auf eine Verschlusszeit reagiert und wie welche Filmempfindlichkeit oder heute mit der ISO-Werte, was eingestellt wird, was wie die Wechselwirkungen sind halt, um ein gutes Foto dann zum Erreichen, ja.
Hm. Die Firma Kodak hat ja mittlerweile alles zugemacht. Gibt es heute überhaupt noch oder ist überhaupt ein Interesse oder ein Markt noch vorhanden an diesem alten Filmpapier? Ich habe mal von jemandem gehört, der hat Fotos entwickeln lassen und hat, also der hat erstmal keinen Film gekriegt und dann hat er ein Schweinegeld gezahlt für diese Fotos dann. Ne?
Das ist ein Riesenproblem, ja. Also welche wo analog fotografieren, weil die ganze Entwicklungsstudios, Labore sind dann alle oder viele haben zugemacht, aus Filmmaterial wird immer teurer, weil einfach keine Nachfrage mehr da ist. Die Massenproduktion wie früher ist nicht mehr da, ne? Und das ist schon ein Trend, wobei es auch wieder jetzt jüngere Fotografen gibt, die back to the roots gehen, die wieder heute bewusst analog fotografieren, um die alte Technik und einfach auch diese alte Verfahren wieder zu erlernen und um auch einfach, denke ich mal, nicht so diese Fotoschwemme, was einfach die digitale Fotografie heute ermöglicht, halt auch zum Entkommen und wieder eigene Sache dann machen. Ne? Und weniger Fotos ist einfach mehr, ne? Wie man es früher halt auch gelernt hat oder bewusst quasi warten musste, um jedes Foto kostet Geld und dementsprechend wird er nur drauf gedrückt, wenn es sich auch wirklich rentiert. Ne?
Mhm. Ja. Geben Sie Ihr Wissen eigentlich weiter? Sie haben ja, also wenn man sieht, wie viele Jahre Sie das schon betreiben, haben Sie ja ein grandioses Background, das ist ja mein Wissen, das ist ja wahnsinnig. Können andere davon auch profitieren?
Ja, gern, klar. Also wenn auf mich welche zukommen, die Interesse haben und Frage haben oder so über Technik oder wie jetzt bestimmte Fotos entstanden sind, was man auch von der Ausrichtung, was dazu benötigt wird oder so, was man braucht, bin ich gern bereit, klar.
Was halten Sie denn von diesen Fotoclubs? Da gibt es ja so verschiedene Fotoclubs, die, weiß ich, zum Beispiel in Aschberg gibt es da eine, die sind da ziemlich engagiert. Ne? Finden Sie das gut, solche Einrichtungen?
Ja, ich finde es interessant, weil man kann sich doch austauschen mit Gleichgesinnten. Es sind oft schon ambitionierte Fotografen oder Hobbyfotografen dann da dabei, wo Bilder besprochen werden, wo der eine dann dem anderen erklären kann, ja, du hast schon das gemacht oder wie läuft das jetzt bei dir oder kannst du mir mal helfen? Und man geht auch zusammen dann mal auf Tour oder macht mal einen Ausflug oder so und ja, das macht schon Spaß. Ja.
Also die Kommunikation ist auch beim Fotografieren wichtig.
Ist auch wichtig, ja.
Also man stellt sich nicht vor, man ist alleine immer unterwegs und sucht das passende Motiv, sondern die Kommunikation spielt auch eine große Rolle.
Genau, das ist schon wichtig, ja.
Okay, dann machen wir noch einen Titel, wir sind fast am Ende und dann dürfen wir Herrn Kramer noch 2-3 Fragen stellen und dann sind wir schon fast fertig mit unserer Live-Sendung heute. Ja, der Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim Ludwigsburg geht mit seiner Live-Sendung heute langsam zu Ende. Wir hatten Gäste heute, Frau Betz und Herrn Kramer. Wir möchten gern auf die Vernissage am Samstag, den 13. Februar hinweisen und vor allen Dingen auf die Fotoarbeiten von Karl-Josef Kramer, auf die wir uns heute schon freuen dürfen. Herr Kramer, wenn Sie fotografieren, wie viel geben Sie von sich preis? Wie intim sind Ihre Fotos? Was kann man daraus lesen?
Von mir preis?
Also es ist oftmals so, dass man einen Sänger zum Beispiel, der ein Lied singt, er sagt immer, das habe ich überhaupt nicht getextet und 2-3 Jahre später hört man dann, ach, da ist doch viel von mir drinnen, weil so die Stimmung oder so. Gibt es so Fotos, wo man sagen kann, da ist meine Seele drinnen, das ist jetzt sehr hochtrabend, aber gibt es so, wo man sagen kann, da gebe ich so eine Intimität von mir preis mit so einem Foto. Ist sowas überhaupt möglich?
Ja, das ist sicher möglich, sowas. Und ja, wenn ich jetzt meine Fotos anschaue und sind die Landschaftsfotos sind schon Stimmungsfotos auch, ja, wo nur eine gewisse Emotionalität oder Stimmung raus wiedergegeben wird, dann
Sie merkt es so auch an der Musik, die Sie ausgesucht haben. Also die Musik empfinde ich so als Landschaft. Mhm. Die hat ganz viel mit Landschaft zu tun, mit Freiheit, mit Weite, mit... also ist es so quasi ein bisschen Ihr Inneres, diese Landschaft, diese Weite, diese Stimmung?
Ja, schon. Und das ja, versuche ich auch mit den Fotos wiederzugeben. Das, wir haben das vorher schon mal jetzt aufgestellt oder nachher werden wir es jetzt da aufhängen, die Fotos voll. Und das sind ja, breit gefächert, sind viele geben auch so eine Tiefe wieder in die Fotos, so eine ja, fast eine, so eine Dreidimensionalität oder was Plastisches. Und ja, das ist schon das, was man auch versucht, dann bei hochwertigen Fotos einzufangen oder wiederzugeben, wie man die Landschaft erfasst hat oder erlebt hat, um das einfach auch in gewissem Maß ja, speichern zu können, um weitergeben zu können oder für sich selber auch so ein bisschen zu reproduzieren und wieder auch, wenn man die Fotos mal später anguckt, einfach so Erinnerungen bekommt dann, ne? An dieses Gefühl und was man dort erlebt hat, wie die Landschaft war. Ja.
Also es ist doch viel Gefühl mit dabei. Gibt es Motive, wo Sie sagen, das würden Sie gar nicht fotografieren oder Sie finden das schlecht, dass das fotografiert wird? Oder kann man sagen, es gibt eigentlich gar nichts, was es nicht wert ist, zum fotografiert werden?
Ja, ich finde also... Jetzt, dass man gar nichts, oder, ja, ich finde eigentlich in jedem Motiv irgendwie ein gewisser Reiz, denke ich mal, oder dass was fotografiert werden kann. Weil es halt auch, ja, zum Teil oft Gefühle sind, die man dann wieder ausdrückt, oder jeder nimmt halt an, oder inspiriert, oder nimmt halt ein Foto anders wahr, wenn er eins sieht, was es aussagt. Und
kann man auch mit dem Foto das Gegenteil erreichen, also, dass man schadet damit. Also, ich bin gerade mit einem Foto, ist es nicht, ist ein Plakat, werde ich gerade an so Litfaßsäulen konfrontiert, das ich nicht sehen möchte. Und zwar, es geht um einen Pflegeberuf und da ist eine Hebamme und die hat das neugeborene Kind, will das gerade der Mutter hinlegen, das Kind ist überall sauber gewaschen, bloß auf dem Kopf hat es noch so ein paar Blutschürfer. Das stößt mich so dermaßen ab, weil das Foto erstmal in sich nicht stimmig ist, weil der ganze Körper von dem Kind sauber ist und bloß da oben auf der Kopfseite ist dieses Blut und damit will man zeigen, dass es jetzt ein Neugeborenes ist. Also das wirkt auf mich abstoßend. Also jetzt nicht, wie soll ich sagen, so sehr negativ abstoßend, aber ich will das einfach nicht sehen. Kann man also auch das Gegenteil mit einem Foto erreichen, wo man Menschen erschreckt, verschreckt?
Sicherlich, also man kann ja nicht auch gewisse Motive machen, wo man dann schocken möchte, so Schockfotos, ne? Das ist ja, ich denke, heute ist es halt so, dass bestimmte Fotos wahrgenommen werden, brauchen wahrscheinlich solche Effekte, um sich ja vielleicht auch von der Masse abzuheben, um zu schockieren, dass darüber diskutiert wird. Viele wollen ja auch bekannt werden und dann gibt es oft halt auch Fotos in diese Richtung. Hauptsache, man ist dann quasi im Gespräch, ja. Aber kommt, na, aber vielleicht auch von der negativen Seite aus. Ja.
Aber will man auch, also ich denke auch, dass man mit dem Foto was ankurbeln kann. Man kann provozieren mit dem Foto.
Ja, das kann man, ja. Sicher, klar.
Finden Sie das gut? Weil das ist ja ein Risiko, was man da auch eingeht damit. Das ist ja oft mal im Wahlkampf wird es ja auch benutzt, ne, dass man Fotos da in den Raum wirft und hofft, dass da eine Diskussion dann zustande kommt. Dann bei den Kriegsberichterstattungen, dann sind oftmals Fotos dabei, wo man sagt, braucht die Welt diese Fotos, aber letztendlich, auch wenn sie retuschiert sind, haben sie eine Wirkung, man denkt drüber nach, man spricht drüber. Finden Sie das gut, dass man mit Fotos vielleicht auch im Negativen versucht, was anzuregen? Dürfen Fotos das?
Die dürfen das, ja, finde ich schon. Also gerade wenn es jetzt die Kriegsberichterstattung ansprechen oder so, es wird, ich denke, es wird viel ausgeschnitten, auch in den Medien heute, auch bei den Filmen, bei den Nachrichten. Die Realität ist, denke ich, oft viel brutaler, viel härter, als das, was wirklich gezeigt wird. Manchmal sind es bestimmte Fotos, die durchkommen oder die man sieht, aber es ist vieles retuschiert heute, denke ich mal, ja. Und man sollte oft, oder ja, ich denke, man muss schon manchmal auch diese Fotos zeigen, die Realität zeigen, ja.
Also Sie sehen Fotos, fotografieren, die Fotografie ist ein ganz großes, weites Spektrum, wunderschönes Spektrum, schönes, tolle Farben, tolles Licht. Wir haben heute ganz viel gelernt über Fotos und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Ausstellung, die am 13. Februar mit einer Vernissage beginnt. Herr Kramer, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, trotz dem Stress auf der Straße und jetzt noch aufhängen müssen, ja, und die Vernissage vorbereiten. Frau Betz, ganz herzlichen Dank.
Ja,
hat wie immer Spaß gemacht und wir wünschen viel, viel Erfolg. Viele Gäste und wir können Sie nur ermutigen, einzuladen und vorbeizukommen. Es wird ganz toll. Herzlichen Dank.
Danke.
Danke.